Im Namen unseres Herrn und Heilandes möchte ich uns auch alle ganz herzlich zu dieser Morgenstunde auch begrüßen. Ich freue mich, dass wir so viele heute auch da sind. Das zeigt das Verlangen von Gott und auch von seinem Wort wiederum zu lernen. Wir haben vor einer Woche ausgehend aus Jesaja 55 aus den Versen 8 und 9 gehört, wie Gottes Gedanken viel, viel höher sind wie unsere Gedanken und unsere Vorstellungen. Und uns wurde auch die Gefahr aufgezeigt, wenn wir eben festgefahren sind in unseren eigenen Vorstellungen, in unseren eigenen auch Überzeugungen. Und anhand einiger biblischer Beispiele wurde es uns ja sehr deutlich gezeigt, dass es nicht nur eine einmalige Sache war, die man gelesen hat, sondern dass es immer wieder auch aufgetreten ist. Und für mich war das persönlich so ein Gedanke: Was können wir eigentlich persönlich daraus lernen? Wir haben auch gehört, dass Gott in seiner Weisheit es immer so geführt hat, dass er seinen Plan durchgeführt hat. Aber die Frage ist, wenn es anders kommt, wie wir es uns persönlich vorstellen, dann muss es ja gewisse Gründe geben. Es geschieht ja nichts von ungefähr. Und die Frage, die mich beschäftigt hat, warum geschieht so etwas? Was sind eigentlich die Gründe? Und ich denke, an jeder von uns, um jetzt ein Bild euch weiterzugeben, wurde schon konfrontiert, dass wir vielleicht etwas kaufen mussten, um es selber zusammenzubauen. Vielleicht war das ein Möbelstück oder etwas anderes. Wir haben eine Gebrauchsanleitung gehabt, wo wirklich detailgetreu jeder Schritt aufgelistet ist. Und wir machen das Ganze nach der Gebrauchsanweisung. Und vielleicht ist es jemand passiert, dass am Ende das irgendwie ja, nicht so ganz geklappt hat. Ich weiß, ob jemand die Erfahrung gemacht hat. Aber es ist irgendwie anders rausgekommen, wie es vielleicht uns versprochen wurde, wie wir es auf den Bildern gesehen haben. Es ist anders rausgekommen. Und die Frage liegt natürlich auf der Hand: Lag es an der Gebrauchsanweisung oder lag es, ich sag mal, an uns, die wir das Ganze umgesetzt auch haben? Und der Gedanke, sollte es wirklich an der Gebrauchsanweisung liegen? Ich meine, wir alle sind ja Menschen und auch die Sachen, wo wir kaufen, auch die Firmen, sie können mit Sicherheit auch da vielleicht Fehler machen. Aber wir wollen ja unser Augenmerk jetzt auf das geistliche Gebiet auch lenken. Und wenn wir dieses Bild der Gebrauchsanweisung nehmen, so ist es Gottes Wort, was Gott selber uns ja hinterlassen hat. Und hier jetzt die Frage: Ist es möglich, wenn wir unser Leben nach dieser Gebrauchsanweisung ausrichten, dass es dann in unserem Leben eben anders kommt, wie es in der Gebrauchsanweisung steht? Die Frage liegt ja auf der Hand, oder? Wie kommen wir persönlich in der Beurteilung so mancher Ereignisse in unserem Leben, dass wir so ganz überzeugt sind, die Sache, sie muss so, so oder so sein, das heißt, Gott beurteilt die Sache so, und dann vergeht eine gewisse Zeit und wir rückblickend feststellen müssen, wir haben uns da irgendwie doch geirrt. Und die Frage ist, verändert sich Gott, dass er etwas uns sagt und dann doch irgendwie ganz anders handelt? Nun, wenn wir durch die Bibel hindurchgehen, so können wir sagen, Gott an sich, er ist unveränderlich. Er ist unveränderlich, und das ist, meine Lieben, so eine feste Grundlage unseres Glaubens, und es ist keine Einbildung, die wir haben, sondern es ist wirklich bewährt durch viele Generationen. Und in Hiob möchte ich uns einige Verse jetzt lesen, aus Hiob 42, die ersten 6 Verse. Wir kennen ja als Bibelleser die Geschichte von Hiob, dass er Gott von ganzem Herzen gedient hat und wie Satan ihn versucht. Und dann so die Gespräche auch zwischen Hiob und seinen Freunden, seine Gedanken Gott gegenüber, warum er ihn überhaupt in so eine Lage auch hineingeführt hat. Und jetzt kommen wir hier in dem 42. Kapitel sozusagen zu dem Resümee. Wie ist die ganze Geschichte ausgegangen? Und hier lesen wir Folgendes. Hiob 42, ab Vers 1, da antwortete Hiob dem Herrn und sprach, ich erkenne, dass du alles vermagst und dass kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Wer verfinstert da den Ratschluss mit Worten ohne Erkenntnis? Fürwahr, ich habe geredet, was ich nicht verstehe, Dinge, die mir zu wunderbar sind und die ich nicht begreifen kann. Höre nun, ich will reden, ich will dich fragen und du belehre mich. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Gott konnte den Hiob so weit führen, dass er wirklich die Tiefe dessen verstanden hat. Zum einen, wie er in dem 2. Vers hier sagt, ich erkenne, dass du alles vermagst. Das ist uns nicht neu, dass Gott alles vermag. Aber hier ist noch der Gedanke, und dass kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Das heißt, alle Pläne, die Gott sich festgelegt hat, die werden von ihm auch verwirklicht. Und es gibt nichts, das diese Pläne überhaupt verwehren kann. Und dann kommt dieser 3. Vers, das ist mehr so eine Frage, wer verfinstert da den Ratschluss mit Worten ohne Erkenntnis? Wer verfinstert diesen Ratschluss Gottes? Das sind wir Menschen, die wir in unserer Kurzsichtigkeit manchmal etwas sagen, Sachen beurteilen und sozusagen vor anderen Menschen diesen Ratschluss in gewisser Weise verfinstern. Aber wer kann es schlussendlich tun? Schlussendlich das Ergebnis zeigt, dass Gott immer zu seinem Ziel mit seinem Plan auch kommt. Und Hiob kommt zu dem sehr eindeutigen Ergebnis in Vers 6, darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Hier kommt es, glaube ich, sehr deutlich hervor. Nochmal die Größe Gottes und einfach die Kurzsichtigkeit des Menschen, der sich erlaubt hat, über gewisse Dinge auch zu urteilen. Aber definitiv, meine Lieben, wollen wir festhalten, wir sprechen von der Gebrauchsanleitung, dass die Gebrauchsanleitung auf geistlichem Gebiet, da gibt es gar keine Zweifel. Ja? Gott an sich, er ist unveränderlich. Und alles, was er reingeschrieben hat, das haben wir jetzt auch gelesen, das führte er auch im alltäglichen Leben auch durch. Und niemand kann seinen Plänen entgegentreten. Der nächste Gedanke, seine Verheißungen, sie sind doch ja und Amen, sagt uns Gottes Wort. Ja? Das ist auch unwiderruflich. 2. Korinther 1, Vers 20 steht das Ganze. Wenn wir die zeitliche Schiene Gottes Eingreifens jetzt betrachten, so ist es aus menschlicher Sicht sehr oft, dass wir sagen, Gott kommt zu spät. Wir haben eine Verheißung und wir stützen uns darauf und wir meinen, der Zug fährt weg. Die Sache ist in dem Sinne vielleicht das Kind, wie man so sagt, in den Brunnen gefallen, da ist alles zu spät. Aber wir kennen auch diesen Ausdruck, dass Gott spätestens rechtzeitig kommt. Und es gab keine Situation, die ihm irgendwie entglitten ist, sondern er hat wirklich alles in seiner Hand. Und meine Lieben, wenn wir so das Ganze betrachten und vielleicht auch Dinge, die vor uns noch liegen, die in der Zukunft liegen, auch diesen Gedanken hat man letzten Sonntag kurz angesprochen, wie wird es eigentlich sein, wenn wir einmal im Himmel sein werden? Wir können einige Dinge aus dem Wort Gottes entnehmen und es wird ja mit Sicherheit anders sein, weil wir eben Menschen hier auf Erden unsere Vorstellungen haben, aber Gott in seiner oder von seiner Seite, er wird es so machen, und das ist etwas, was mir so auf dem Herzen liegt, dass wir definitiv nicht enttäuscht werden. Glauben wir das? Ich möchte uns eine Begebenheit, die eigentlich sehr gut dazu passt, weitergeben aus 2. Chronik 9 ab dem 3. Vers. Hier wird berichtet von der Herrschaft Salomos und wie sein Reichtum, sein Ruf eben auch dann bekannt wurde, in andere Länder getragen wurde. Und jetzt kommt eine Königin aus Saba, wird uns hier berichtet, 2. Chronik 9, ab dem 3. Vers. Als nun die Königin von Saba die Weisheit Salomos sah und das Haus, das er gebaut hatte, und die Speise auf seinem Tisch, die Wohnung seiner Knechte und das Auftreten seiner Dienerschaft und ihre Kleidung, auch seine Mundschenken und ihre Kleidung und auch seinen Aufgang, auf dem er zum Haus des Herrn hinaufzugehen pflegte, da geriet sie außer sich vor Staunen. Und sie sprach zum König: Das Wort ist wahr, das ich in meinem Land über deine Taten und über deine Weisheit gehört habe. Ich aber habe ihren Worten nicht geglaubt, bis ich gekommen bin und es mit eigenen Augen gesehen habe. Und siehe, es ist mir nicht die Hälfte gesagt worden von der Größe deiner Weisheit. Du hast das Gerücht übertroffen, das ich vernommen habe. Und als ich so an diese Geschichte erinnert wurde, dann dachte ich so, wenn wir einmal in der Ewigkeit sein werden, wird es uns nicht auch so gehen, dass uns nicht mal die Hälfte dessen gesagt wurde. Wir können es uns manchmal schlecht vorstellen, zum Teil zweifeln Menschen oder so wie die Königin ganz offen sagt, sie hat es nicht richtig geglaubt, was ihr gesagt wurde. Aber sie war so aufrichtig gewesen und sie macht sich auf den Weg und kommt zu Salomo, um das Ganze persönlich anzusehen. Und sie muss feststellen, dass die Weisheit und all das, was Salomo umgeben war, viel, viel schöner und viel größer war, als Menschen es ihr überhaupt berichtet haben. Und so bin ich völlig überzeugt, dass es uns so ähnlich gehen wird. Nicht umsonst heißt es so, dass wir, wenn wir einmal vor dem Gnadenthron Gottes stehen werden, wir werden niederfallen und wir werden ihn, unseren Herrn und Heiland, anbeten. Wir können definitiv sagen, dass wir nie von Gott enttäuscht werden. Nicht in der Vergangenheit, nicht in der Gegenwart, aber auch in der Zukunft. Gott wird das, was er uns hinterlassen hat, er wird uns nicht enttäuschen. Wir möchten nochmal zu unserer Frage zurückkommen. Wenn die Gebrauchsanweisung stimmt, wenn all das, was in dem Wort Gottes auch drinsteht, ewige Wahrheit ist und es in Erfüllung geht, wie kommt es dann, dass wir ja eben Situationen erleben, wo es eben anders auch kommt? Und ich möchte zuerst etwas einschieben, was wirklich, glaube ich, sehr grundlegend ist. Wenn wir allgemein betrachten, dann können wir eins sagen, wenn Gott sich etwas vorgenommen hat, gewisse Pläne, dann zieht er sie auch durch. Und da kann keine menschliche Kraft ihm entgegentreten, auch nicht Satan, sein Widersacher, kann hier irgendetwas durchkreuzen an diesen Plänen. Das ist ganz fest, so berichtet uns auch Gottes Wort. Aber jetzt kommen wir zu unserer persönlichen Situation. Und hier ist es doch, meine Lieben, so, dass Gott uns nicht als Marionetten gebraucht, wenn wir dieses Fremdwort ja kennen, einfach als ein Gefäß oder etwas, wo er einfach hin und her schieben kann, sondern er hat dem Menschen einen freien Willen gegeben. Und darum arbeitet Gott mit uns Menschen immer im Einklang mit unserem Willen. Das ist auch die Wahrheit des Wortes Gottes. Und meine Lieben, das ist darum so wichtig, weil kein Mensch am Ende unserer Tage, wenn wir uns einmal verantworten müssen, Gott irgendeinen Vorwurf machen kann, dass irgendetwas so gelaufen ist, was irgendwie ungerecht wäre. Sondern die Bücher werden aufgetan und all unsere Werke, all unsere Taten, all das, was wir gesprochen haben, es wird alles offengelegt werden und wir werden danach gerichtet werden. Und es war immer sozusagen im Einklang, das, was wir gemacht haben, immer im Einklang mit unserem persönlichen auch Willen. Und Gott bietet dem Menschen in seinem Erdenleben immer die Entscheidung, entweder das Gute zu tun oder das Böse zu tun. Oder wie er dem Volk Israel sehr klar und deutlich vor Augen geführt hat, dass es den Weg des Segens hat oder es kann auch den Weg gehen, wo der Fluch Gottes auch ruht. Wir wollen noch einmal festhalten, Gott führt seine Pläne durch. Aber was uns persönlich anbelangt, arbeitet er im Einklang mit unserem Willen. Nun ist mir letzte Woche aufgefallen, wie eine Schwester gebetet hat und so gedankt hat, dass sie ja manchmal Vorstellungen hatte und sie gebetet hat zu Gott, aber Gott hat es anders geführt. Und am Ende, so hat sie gedankt, war sie sehr, sehr dankbar, dass Gott sie eben diesen Weg auch geführt hat. Und meine Lieben, das ist doch jetzt eine Möglichkeit, ja, wo es anders wurde, aber wo Menschen wirklich in Ehrerbietung Gott gegenübertreten und sehr dankbar sind, dass Gott sie diesen Weg geführt hat. Aber war es so, dass Gott einfach ohne den Willen jetzt dieser Person einfach etwas gemacht hat, irgendwelche Regel betätigt hat und hat gesagt, so ist es? Es war nicht so, sondern es hängt immer von dem, wie wir auch hier unseren Willen auch einsetzen. Und jetzt kommen wir mehr so zu dem Kern, wo ich hin möchte. Wie ist es aber eigentlich, wenn wir tatsächlich in Situationen kommen, wo es anders wird, wie wir es uns vorgestellt haben? Und wir feststellen müssen, das war nichts gewesen in dem Sinne, ja? Das ist richtig, richtig daneben gegangen. Ich habe eine gewisse Überzeugung gehabt, felsenfest, für etwas gestanden und jetzt muss ich feststellen, das ist ganz anders gekommen. Ein anderes Bild, dass wir vielleicht feststellen, es ist irgendein Scherbenhaufen, den ich jetzt antreffe. Ich war völlig überzeugt von einer Sache und es kam ganz, ganz anders. Was empfinden wir, meine Lieben, wenn wir so etwas erleben? Ich glaube, wir können das vielleicht mit einem Wort beschreiben. Es ist wirklich eine ganz, ganz bittere Enttäuschung in uns. Wir haben es doch irgendwie auch gut gemeint und irgendwelche gute Absichten gehabt, aber irgendwie ist es doch ganz anders gegangen. Und ich bin überzeugt, dass solche Erfahrungen uns ja auch tief verletzen können. Und darum ist es ja nicht eine Kleinigkeit, worüber wir jetzt auch sprechen. Und wisst ihr, wenn Enttäuschungen in unserem natürlichen Leben passieren, dass wir eine falsche Entscheidung getroffen haben, vielleicht eine Sache gekauft haben, die uns angepriesen wurde und ja, sie hält eben nicht das, was man uns angepriesen hat und wir sind richtig enttäuscht, haben vielleicht auch einen gewissen Schaden, dass die Sache kaputt gegangen ist. dann mag es uns vielleicht wirklich enttäuschen und innerlich vielleicht irgendwie auch ärgern, dass wir da einen gewissen Geldbetrag verloren haben. Aber meine Lieben, all die irdischen Dinge, das können wir im Leben immer noch irgendwie korrigieren, wir können sie verändern und wir können einfach sagen, ja, ich habe jetzt die Erfahrung gemacht und ich werde jetzt vielleicht etwas anderes kaufen. Aber meine Lieben, wie ist es, wenn wir unser Glaubensleben betrachten? Wenn wir hier diese Art von Enttäuschungen erleben, können wir das dann genauso betrachten wie in unserem irdischen Leben? Das geht so nicht, ja? Sondern das wird wirklich große Auswirkungen auf uns persönlich auch haben. Und darum habe ich das Thema für heute Morgen überschrieben, vermeidbare Enttäuschungen. Und ich möchte einfach drei Gedanken uns weitergeben, wie wir persönlich auch vor Enttäuschungen bewahrt werden können. Zum einen, enttäuscht werden Menschen, die Gott nicht glauben. Es ist doch so, dass Gott in seinem Wort sehr klar seinen göttlichen Heilsplan hinterlegt hat. Und sein Plan ist, dass wirklich jeder Mensch zur Erkenntnis der Wahrheit kommt, dass ein jeder Mensch wirklich überführt wird von seinem inneren Zustand auch und dass er Gott, den Schöpfer Himmels und der Erde, dass er Gott, den Schöpfer und Geber des persönlichen Lebens, doch anerkennen möchte. Und dass er wirklich sagt, Herr, so wie ich bisher gelebt habe, ich merke, es ist einfach nichts. Ich komme selber nicht zurecht. Du siehst meine Verfehlungen, du siehst meine Sünden. Vergib mir doch bitte. Das ist der Plan Gottes für uns Menschen. Wenn wir aber allgemein in das Leben hineinschauen, so lehnen sehr viele Menschen diesen Plan ab. Und mein Gedanke ist, wie wird es einmal sein, wenn wir dann einmal vor Gericht stehen werden und die Bücher aufgetan werden und das Gericht dann gesprochen wird und Jesus Christus zu dem Ergebnis kommt, du bist jetzt schuldig gesprochen. Du hast alle Möglichkeiten gehabt, alle Voraussetzungen sind von meiner Seite, von göttlicher Seite erfüllt worden, aber du hast einfach dem, was ich hinterlassen habe in dem Wort Gottes, du hast es einfach nicht geglaubt. Und nun muss diese Person jetzt die Folgen auch ihrer Entscheidung tragen. Sie muss feststellen und sagen, Mensch, da habe ich mich aber ganz gewaltig geirrt. Ich bin immer davon ausgegangen, dass all das, was über Gott gesagt wird, das sind so irgendwelche Märchen. Aber es gibt Gott tatsächlich. Ich stehe jetzt persönlich vor ihm und muss mich für jedes einzelne Wort verantworten. Und vor allem, ich muss jetzt die Folgen meiner Entscheidung tragen, dass ich in alle Ewigkeit von seiner Gegenwart, von all dem Guten verbannt bin. Und nicht nur das, sondern ich bin dann in Gemeinschaft all derjenigen Leute, die Gott genauso nicht geglaubt haben. Und die Folgen alter Menschen wird ja die ewige Verdammnis auch sein. Meine Lieben, was wird so eine Seele empfinden in dem Moment? Es ist eine bittere, bittere Enttäuschung. Ich habe es mir so vorgestellt, aber es ist ganz, ganz anders geworden. Der zweite Gedanke, Menschen, die vordergründig Gott dienen wollen, aber so ihre eigenen Gedanken haben. Und das Wort wurde uns ja bereits im Einleitungswort gelesen, ich möchte es aber noch einmal uns hier zitieren, Matthäus 7, Abvers 21. Da sagt Herr Jesus Folgendes, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Ich weiß nicht, ob die erste Enttäuschung schlimmer ist als diese Enttäuschung. Weil hier können wir doch sagen, und das ist etwas, was mich immer so berührt, wie kann das überhaupt sein? Wie kann das sein, dass Menschen bereit sind, Gott nachzufolgen? Sie wollen Gott dienen, aber hier schildert der Herr Jesus uns etwas, was ja noch sein wird. Und da er allwissend ist, wird es genauso eintreten. Das heißt, es werden tatsächlich Menschen einmal vor ihm stehen und werden sagen, wir haben doch für dich so viel gemacht. Und jetzt werden wir schuldig gesprochen, dass wir genau den gleichen Anteil haben mit denen, die dich persönlich verleugnet haben, die dir überhaupt nicht geglaubt haben. Das ist für mich so ein ernster Gedanke. Welch eine riesige Enttäuschung. Man war völlig überzeugt von einer Sache. Und da sprechen wir, meine Lieben, nicht jetzt von irgendwelchen materiellen, zeitlichen Dingen, die man noch irgendwie korrigieren kann, sondern die Sache, die ist endgültig, da kann man nichts mehr verändern, nichts mehr. Und wisst ihr, was die eigentliche Ursache ist? Das wird uns in dem 21. Vers ja gesagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich eingehen. Dann kommt ein Komma und da heißt es, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Meine Lieben, das ist wirklich ein Gedanke, den man breit jetzt auch ausführen könnte. Das möchte ich hier jetzt anstehen lassen. Aber es ist definitiv so, dass Menschen einerseits Gott dienen wollen, aber sie wollen sich von dem Geist Gottes im praktischen Leben nicht leiten, sondern sie haben sozusagen ihr eigenes Programm. Ja, sie haben ihre Vorstellungen, sie haben ihr eigenes Programm und sie wirken und sie machen und sie tun. Und für Außenstehende mag das wirklich so sein, Mensch, die sind doch sehr eifrig, die machen doch etwas. Ja? Sie wirken, sie scheinen Gott zu bekennen. Aber hier ist wirklich so diese feine Nuance, sie haben aber meinen Willen nicht getan. Und ich möchte jetzt auf die dritte noch Antwort kommen. Menschen werden bitter enttäuscht werden, die Christus, die Gott nicht vertraut haben. Gibt es einen Unterschied zwischen der ersten Frage, Menschen, die überhaupt nicht geglaubt haben? Doch, es gibt schon einen Unterschied. Und da möchte ich uns die Geschichte des Volkes Israel noch einmal in Erinnerung rufen. Das Volk Israel, es war, wie es auch dem Abraham schon verheißen wurde, dass sie einmal nach Kanaan kommen werden. Aber dazwischen war ja die große Hungersnot gewesen und so ist der Jakob mit seinen Söhnen nach Ägypten auch gekommen. Und als sie eben größer wurden, auch als Volk, dann hat auch Ägypten und der Pharao auch die Israeliten unterdrückt. Und sie haben wirklich bitter auch unter dieser Knechtschaft auch gelitten. Aber Mose bekommt nun den Auftrag, das Volk Israel aus Ägypten zu führen. Und er kommt, wo er 40 Jahre jetzt schon weg war in Midian, er kommt wieder zurück nach Ägypten und sagt es, zuerst ist ja diese Begegnung mit Aaron, mit seinem Bruder, dann wird es auch den anderen Ältesten weitergesagt und schließlich geht Mose mit Aaron vor Pharao. Und sie fordern sehr eindeutig und sagen, Gott des Himmels ist uns erschienen und lass bitte mein Volk Israel frei, dass wir 3 Tagesreisen in die Wüste auch gehen. Und Pharao, er lacht ja nur darüber, sagt, was interessiert mich euer Gott? Und jetzt kommt etwas Interessantes, als Mose und Aaron dann rausgehen, dann trifft Pharao eine Entscheidung, dass das Volk Israel eigentlich noch härter bestraft werden soll. Das heißt, sie sollen noch mehr arbeiten, aber es soll ihnen weniger in dem Sinn an Material gegeben werden, Stroh, aber das Ergebnis, es soll ja das Gleiche bleiben. Und dann beschwert sich das Volk, was ja völlig normal auch ist, und dann gibt es so eine Situation, wo es heißt, dass die Aufseher, sie werden sogar geschlagen, weil sie eben ja das Ergebnis nicht liefern, und sie beschweren sich bei Pharao, und er sagt so kurzerhand, in dem Sinne, ihr müsst euch nicht bei mir beschweren, ihr müsst euch bei Mose, bei Aaron beschweren. Und so kommen die Menschen raus auch und sie sagen es in dem Sinne weiter so, ihr habt uns die Zukunft so nach dem Motto völlig verdorben. Wisst ihr, von der anfänglichen vielleicht Euphorie oder von der Hoffnung, die Mose ihnen weitergegeben hat, Gott ist mir erschienen und er sagt, wir sollen jetzt ausziehen. Gott wird uns befreien. Da ist das Ganze sehr schnell auch verflogen. Das Volk macht dann dem Mose Vorwürfe, aber schließlich, als Gott wirklich an seinem Plan auch festhält und wirklich mit jeder Plage, die er über Ägypten bringt, so stelle ich mir vor, ist das Vertrauen der Kinder Israel immer mehr gefestigt und auch eben bereichert worden. Gott bekennt sich, er handelt tatsächlich. Wir sehen es jetzt selber, dass es nicht nur leere Worte von Mose waren, sondern Gott bekennt sich dazu. Und wisst ihr, nach der 10. Plage ist es ja so weit gekommen, dass die Ägypter selber ihnen sogar Gold gegeben haben, dass sie aber so schnell wie möglich das Land verlassen sollen. Man hat sie noch reich beschenkt, wo sie früher Sklaven waren, und jetzt hat man sie noch wirklich reich beschenkt, aber geht endlich raus von dort. Was haben diese Menschen empfunden? In welcher inneren, wie soll ich sagen, Euphorie haben sie sich befunden? Endlich naht das Ende der Knechtschaft. Wir werden jetzt bald frei sein. Es geht vorwärts. Es gibt so viel Hoffnung. Es gibt so viel Licht für die Zukunft. Und dann, wenn wir betrachten den Durchgang durch das Rote Meer, wie Gott auch da wunderbar sein Volk errettet hat, wo sie von den Ägyptern verfolgt werden und wo sie keinen Plan haben, wie sie da überhaupt rauskommen, und wie Gott auf einmal das Meer teilt und wie er wunderbar hier eingreift. Und nach 50 Tagen kommen sie an den Horeb, an den Berg Horeb, wo Gott ihnen dann das Gesetz gibt. Und bereits schon auf diesem Weg hat das Volk immer wieder aber gemurrt. Ja? Es hat nicht so ganz Gott vertraut, obwohl sie Gottes Eingreifen, Gottes Wirken wirklich so, wie soll ich sagen, so erlebt haben, wie, glaube ich, keiner von uns, meine ich, so sichtbar erlebt haben. Das müssen doch genügend Gründe sein, um wirklich im Glauben gefestigt zu sein. Aber es war eben nicht so gewesen. Und als Gott ihnen aber das Gesetz gab, dann hat er sie unterwiesen. Sie haben die Stiftshütte gebaut. Gott hat ihnen wirklich so viele Instruktionen gegeben. Aber das Ziel war doch, nicht in der Wüste zu bleiben, sondern nach Kanaan doch einzugehen. Und endlich, als Gottes Zeitpunkt da war, hat er dann dem Mose befohlen, 12 Kundschafter auch nach Kanaan doch zu schicken. Und dann lesen wir etwas, und da möchte ich jetzt einige Verse aus 4. Mose uns lesen, wie das Ganze dann abgelaufen noch ist. Wir können so sagen, wenn wir die zeitliche Schiene sehen wollen, dass es ungefähr nach einem Jahr, nach dem Auszug aus Ägypten auch war, wo die Kundschafter nach Kanaan gegangen sind. Ein Jahr hat Gott sie unterrichtet, sie haben wunderbare Erfahrungen auch mit Gott gemacht. Und nun kommen die 12 Kundschafter zurück und sie berichten aber nicht ganz gleich, sondern da gibt es Josua und Kaleb, die mehr das Volk ermutigen, diesen Weg auch zu gehen. Aber die anderen 10 Kundschafter, sie sind Ich glaube, wenn ich sagen würde skeptisch, dann ist es das falsche Wort. Sondern sie haben Angst. Sie haben richtig Angst. Und das wollen wir jetzt lesen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sagten: Wir vermögen nicht hinaufzuziehen gegen das Volk, denn sie sind uns zu stark. Und sie brachten über das Land, das sie erkundet hatten, unter den Kindern Israel ein böses Gerücht auf und sagten: Das Land, durch das wir gegangen sind, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Einwohner frisst. Und alles Volk, das wir darin seien, sind Leute von großer Länge. Wir seien dort auch Riesen, Enaks Kinder von den Riesen, und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken, und so waren wir auch in ihren Augen. 4. Mose 13, ab dem 31. Vers. Dieses Volk, was wir im Land Kanaan gesehen haben, das ist uns zu stark. Wir vermögen nicht hinzuziehen und das Land einzunehmen. Und sie bringen jetzt sozusagen ein böses Gerücht auf. Und wir merken schon, wie Gott das Ganze beurteilt und wie Menschen jetzt auch berichten. Und das ist so interessant, das spiegelt, meine Lieben, wirklich den Alltag. Das spiegelt uns, dass wir Sachen sehen und dass wir sie irgendwie unterschiedlich bewerten. Was alle 12 seien, das war tatsächlich so, dass im Land Kanaan, da haben die Enaks Kinder gewohnt. Das stammt, das waren wirklich große Männer gewesen. Es wird so berichtet, wenn man das Ganze in dem Sinne in ein Maß fassen möchte, zum Teil 2,50 Meter. Zum Beispiel Goliath war sogar bis 3 Meter gewesen. Ja, also es waren wirklich große Menschen dort gewesen, die dort gelebt haben. Das heißt, es war jetzt keine Einbildung gewesen, das war tatsächlich so gewesen. Aber jetzt kommen wir dazu, wie diese 10 das Ganze dem Volk beschreiben. Sie sagen es so: Das Land frisst seine Einwohner. Könnt ihr sowas vorstellen? Dass in dem Land, wo ihr lebt, da ist es so unsicher, dass das Land selber im Prinzip sich gegen sozusagen die Menschen wendet. Ja? Und es ist ganz, ganz gefährlich, dort zu leben. Das haben sie dort nicht erlebt. Das war schlicht eine Lüge gewesen. Aber diese Lüge, sie kam woher? Weil sie Angst hatten. Und das ist ganz interessant, was Angst mit uns persönlich tut, wie unser Denken durch die Angst verändert wird, wie es manipuliert wird sozusagen. Sie kommt dann weiter in dem 33. Vers und sagen so: Wir seien dort auch Riesen, Enaks Söhne von den Riesen. Und jetzt kommt's. Und wir waren in ihren Augen wie Heuschrecken. Und jetzt nochmal, meine Lieben, wie groß ist eine Heuschrecke? Es gibt dann natürlich auch unterschiedliche Arten von Heuschrecken, aber wenn wir auch so eine mal nehmen, im Vergleich zum Menschen, ist es natürlich schon ein ziemlich gewaltiger Vergleich. Ja, dass sie, das Volk Israel, ich würde mal so sagen, es waren durchschnittliche von der Größe Menschen gewesen, dann haben sie Menschen gesehen, die vielleicht 70 Zentimeter höher waren. Ja, man muss schon zu ihnen aufschauen, aber dass man sich selber wie eine Heuschrecke vorkommt, das ist, glaube ich, doch sehr übertrieben. Und da merken wir, was die Angst eigentlich mit uns macht. Wir sind bereit, sozusagen, oder wir stehen in dem vollen, wie soll ich sagen, wir sind völlig überzeugt, dass wir noch die Wahrheit sogar sagen. Ja? Wir sind überzeugt, dass wir die Wahrheit sagen und lassen uns durch diese Angst manipulieren, dass wir anfangen zu übertreiben und sogar noch einen Schritt weiter gehen und auch eine offene Lüge auch aussprechen. Und meine Lieben, das Ganze hat natürlich auf das Volk eine Auswirkung gehabt, dass das Volk dann im Kapitel 14 heißt es in dem 2. Vers: Ach, dass wir in Ägypten gestorben wären oder noch sterben in dieser Wüste. Warum führt uns der Herr in dieses Land? damit wir durch Schwert fallen und unsere Frauen und unsere Kinder ein Raub werden, ist es für uns nicht besser, wir ziehen wieder nach Ägypten? Diese Angst hat in ihnen etwas bewirkt, dass sie eben, und das ist jetzt mein Gedanken für diese Situation, sie haben doch Gott gedient, oder? Sie wollten doch auch Gott irgendwie nachfolgen. Aber sie hatten zu dem Führer hatten sie kein Vertrauen gehabt. Ist das so? Gott hat doch gesagt, dass er sie in das Land Kanaan bringen wird. Alles gesagt. Die Ergebnisse in dem Sinne, die Früchte, die dort gesehen wurden, die ihnen auch gezeigt wurden, haben auch alle gepasst. Ein wunderschönes Land voll Milch und Honig. Es gibt da bloß ein Problem. Wir müssen halt kämpfen und wir müssen das Ganze einnehmen. Und da kommt jetzt die Angst. Und da ist jetzt, das Volk Israel zieht sich zurück und ist nicht bereit, seinem Führer, das heißt Gott und Mose, dann zu folgen. Und meine Lieben, da gibt es unter ihnen dann welche Menschen, die sagen dann sogar in dem vierten Vers, und einer sagte zu dem anderen, lasst uns einen Hauptmann über uns setzen und wieder nach Ägypten ziehen. Was bedeutet Ägypten auf dem geistlichen Gebiet? Hat jemand eine Antwort? Ägypten bedeutet Welt, das ist wirklich der Zustand, von wo wir alle eigentlich herkommen. Und das Volk Israel hat wunderbare Erfahrungen mit Gott gemacht. Und jetzt durch diese Angst sind sie bereit, wieder in die Welt zurückzugehen. Können wir uns so etwas vorstellen? Es kam etwas anders, wie sie sich das vorgestellt haben. Gott hat aber alle Wege und Mittel, möchte er zur Verfügung stellen. Aber sie ziehen sich zurück, weil sie Angst haben, weil sie eben nicht vertrauen. Und das ist, meine Lieben, so ein Punkt, der hat mich wirklich sehr berührt. Wenn wir persönlich so zurückblicken auf die Jahre, die hinter uns liegen, gab es nicht auch unter uns viele, die, sag mal, einen Neuanfang gemacht haben, die sich bekehrt haben, die Gott von ganzem Herzen gedient haben. Und dann ist etwas im Leben eingetreten, wo sie auf einmal Fragen hatten, wo sie, ja, vielleicht kam das eine, das andere in dem Sinne, man hat sich etwas ausgemalt, irgendeine Zukunft, die aber definitiv irgendwie vielleicht mit dem Wort Gottes nicht übereinstimmt. Oder Gott führt vielleicht einen Weg, wo man einfach abwarten muss, wo man zuwarten muss, wo man schauen muss, Gott erhält seine Verheißungen, seine Zusagen. Es ist eine Situation, die für mich persönlich sehr herausfordernd ist, schwer vielleicht ist, aber den Glauben aufgeben? Wisst ihr, der erste Teil des Volkes Israel, er hat nicht gesagt, dass er nach Ägypten zurückgeht. Er hat gesagt, wir wollen da nicht hinein nach Kanaan. Das heißt, sie haben sich nicht von Gott weiterführen lassen. Und die logische Konsequenz war dann ja die, die wir dann später auch sehen, wie Gott wirklich entrüstet ist über das Volk. Und es heißt dann in dem 14. Kapitel, in dem 34. Vers schlussendlich, das ist ja das Urteil, das Gott dann spricht, dass er sagt, nach der Zahl der 40 Tage, in denen ihr das Land erkundet habt, das heißt, die Kundschafter waren 40 Tage im Land Kanaan gewesen. Und jetzt spricht Gott, nach der Zahl der 40 Tage, in denen ihr das Land erkundet habt, je ein Tag soll für ein Jahr gelten, sollt ihr 40 Jahre lang eure Schuld tragen, damit ihr erkennt, was es bedeutet, wenn ich die Hand abziehe. Meine Lieben, und die Folge war, sie waren jetzt ein Jahr sozusagen in der Wüste schon unterwegs, dass sie dann noch 39 Jahre, insgesamt 40 Jahre, dann in der Wüste herumwandern mussten. Und nicht nur das, meine Lieben, sondern all diejenigen, die älter waren wie 20 Jahre, da hat Gott sehr klar gesprochen, durch diesen Unglauben, weil ihr mir nicht vertraut habt, dürft ihr persönlich ins Land Kanaan nicht eingehen, sondern eure Kinder, wo ihr so eine große Angst hattet, dass eure Kinder, wenn ihr persönlich ins Land nach meinem Plan eingehen würdet, dass sie da unter Schwert kommen, dass sie umkommen. Das kommt jetzt ganz anders. Eure Kinder, die werde ich hindurchbringen, sie werden in das Land Kanaan eingehen, aber ihr werdet in der Wüste umkommen. Meine Lieben, und diese Geschichte, sie hat mich sehr berührt. Sie ist uns sehr bekannt, geläufig auch. Aber ja, in den verschiedenen Facetten, wenn man es so betrachtet, wird sie einem immer wieder so neu vor Augen. Es sind Menschen, die Gott dienen wollten. Aber sie waren nicht bereit, den Weg weiter mit Gott zu gehen. Sondern sie haben irgendwann mal gesagt, stopp, das ist mir irgendwie zu weit. Ich möchte es nicht so. Ich habe da andere Vorstellungen vom Leben. Ich werde irgendwie anders Gott dienen. Und da sagt Gott Folgendes. Er sagt hier in diesem 34. Vers, sie sollen die Schuld tragen, damit ihr erkennt, was es bedeutet, wenn ich die Hand abziehe. Und wisst ihr, Menschen haben noch ihre Überzeugung, dass sie Gott dienen, auf ihre Art. Aber Gott hat sich schon längst zurückgezogen. Gott hat die Hand abgezogen, weil sich Menschen eben von ihm sich haben nicht führen lassen. Und mir kam so ein Gedanke, um hier nochmal ein Bild uns zu geben. Wenn wir Gott dienen wollen, dann ist es so, als ob wir zum Beispiel ein Auto haben und wir fahren mit dem Auto und nun stellt sich die Frage, so wollen wir dienen oder wollen wir nicht dienen? Und wir entscheiden uns, ja, wir wollen Gott dienen. Und wir halten an und wir machen die Beifahrertür weit auf und laden den Herrn Jesus sozusagen in unser Leben ein. Da Jesus, er soll doch Platz nehmen an dem Beifahrerplatz. Er soll doch in mein Leben Eingang finden. Und wir sind ganz glücklich, wir sind ganz zufrieden, dass da Jesus jetzt bei uns im Auto ist. Aber wir selber bleiben weiter am Steuer. Und so fahren wir weiter. Und da Jesus, er sagt, du musst mehr rechts, mehr links, du musst hier abbiegen. Und der Mensch, er hat so seine eigenen Gedanken. Er sagt, es ist gut, diesen Rat zu hören, aber mir passt es jetzt nicht. Ich habe so meine Überzeugung, meine Gedanken. Und so bleibt der Mensch jetzt bildlich gesprochen an dem Lenkrad, an dem Steuer auch des Autos sitzen und er fährt weiter. Und meine Lieben, ich möchte uns diesen Gedanken so weitergeben. Wenn wir am Lenkrad unseres Lebens weiterbleiben, dann werden wir enttäuscht werden. Das muss man einfach so klar und deutlich sagen. Wenn wir in unserer eigenen Meinung Entscheidungen treffen, dann wird genau die Situation kommen, dass wir dann enttäuscht werden, dass wir sagen, ja, ich habe ja so und so gedacht und Mensch ist dann irgendwie doch anders gekommen. Und das Thema ist ja vermeidbare Enttäuschungen. Wir können solche Situationen vermeiden. Wir können sie vermeiden, wenn wir tatsächlich dem Herrn Jesus den Platz am Steuer geben. Wenn wir ihm das Lenkrad unseres persönlichen Lebens in die Hand abgeben und sagen, ich bin so dankbar, dass du dich bereit erklärt hast, mein Fahrer zu sein. Im Allgemeinen wird es so gehandhabt, dass man sagt, der Fahrer, das ist ja etwas, wie soll man sagen, der steht ja irgendwie unter mir, ja? Ich nehme einen Fahrer auf, ich habe dann vielleicht schon einen gewissen Beruf, ein gewisses Einkommen und man sitzt dann daneben und man sagt ganz genau, wo der Fahrer hin muss und fühlt sich dann ganz sicher. Aber hier ist ein ganz, ganz anderes Bild. Man sitzt eben daneben und gibt die volle Kontrolle über das Auto dem Fahrer ab. Und nicht nur die Kontrolle, sondern wohin er fahren soll, wie schnell er fahren soll, wo er bremsen soll Und meine Lieben, das ist unser Leben. Was ist, wenn das Auto vielleicht etwas zu schnell fährt? Ich weiß nicht, ob es euch schon so gegangen ist, wenn man dem Fahrer nicht vertraut und auf dem Beifahrersitz sitzt, dann geht auf einmal der Fuß nach vorne. Ja? Man möchte so bremsen, aber man ist ja nicht am Steuer. Man erlebt so einiges mit, wenn man als Beifahrer ist. Man hat es eben nicht in der Hand. Aber meine Lieben, schlussendlich, wenn wir wieder dieses geistliche Bild gebrauchen, wenn Gott unser Steuermann ist, dann wird das Ergebnis, es wird so sein, dass wir wie die Königin zu Saba sagen werden, nicht die Hälfte, nicht die Hälfte hast du uns gesagt, sondern du hast den Weg geführt, du hast gesegnet und du hast uns ans Ziel gebracht. Meine Lieben, und das ist wirklich eine Einstellung des Lebens, ob wir Gott überhaupt nicht dienen wollen oder ob wir sagen, ja, ich möchte, aber schlussendlich möchte man sich von Gott nicht führen lassen oder ob man wirklich ganz bewusst das Leben in Gottes Hände auch legt. Und das bedeutet, meine Lieben, dass wir durchaus als Menschen unsere Gedanken doch haben können über das Leben. Gott hat uns wirklich einen Verstand gegeben, dass wir denken können, dass wir auch Pläne machen können. Vielleicht können wir das so machen, vielleicht jenes so, aber man ist immer bereit, sich von Gott korrigieren zu lassen. Immer bereit, dass man sagt, Herr, wie ist es heute? Es scheint so, wir würden vielleicht so und so das gerne wollen, aber wie sind eigentlich deine Gedanken dazu? Und wenn Gott sagt, so zu machen, dann sagen wir, gut, also ich verstehe das jetzt nicht, aber wenn du es sagst. Es heißt ja so, auf dein Wort haben die Jünger das Netz ausgeworfen und sie haben wirklich eine reiche Beute, einen reichen Fischfang auch gemacht. Und so wird es auch uns gehen. Wenn wir auf Gottes Wort Acht geben, dann werden wir nie enttäuscht werden. Gott möge es einem jeden Einzelnen von uns wirklich im praktischen Leben gelingen lassen. Amen.